Freundschaft. Wer könnte nicht ein Liedchen trällern, singen über Freundschaft? Und das haben 1930 drei Menschen getan. Und dazu gucken wir uns ein kleines Video an. Ein Freund, ein guter Freund ist das Schönste, was es gibt auf der Welt. Und dabei tanzt man so. Jedenfalls vor 90 Jahren ungefähr. Freundschaft. Wir merken, Freundschaft, das ist was Wichtiges, es ist was Tolles. Und wir merken auch, dass der Begriff immer mal wieder auch missbraucht wurde. Nach diesem Lied ist der Zweite Weltkrieg ausgebrochen und Freundschaft wurde missbraucht, dieser Begriff. Man ist ja nur unter Deutschen noch Freund und man hat die Liebe zum Vaterland. Und wir merken, ja, es braucht doch irgendetwas an Werten, was Freundschaft wirklich ausmacht. Und es gibt auch positive Beispiele aus der Vergangenheit, aus der Geschichte, wo Leute eine innige Freundschaft hatten. Da waren Schiller und Goethe, das weiß ich noch aus der Schule, oder Karl Marx und Friedrich Engels. Aber meine Generation wuchs eher mit Winnetou und Old Shatterhand auf, oder Kapp und Kappa, das ist ein Disney-Film, Ernie und Bert aus der Sesamstraße, Dick und Doof, habe ich immer gerne bei meiner Oma geguckt. Asterix und Obelix oder Batman und Robin. Das sind so alles Leute, die hatten eine innige Freundschaft. Wer könnte nicht ein Lied davon singen, wie schön Freundschaften sein können? Und heute möchte ich in meiner Predigt darauf eingehen, wie Freundschaft gestaltet werden kann. Ich nehme ein prominentes Beispiel, eine prominente Freundschaft aus dem Alten Testament und daraus möchte ich 10 Werte für Freundschaft ableiten. Und dann auf Jesus schauen, der diese Werte letztendlich in seinem Leben verkörpert hat und vorgelebt hat. Von einer innigen Freundschaft erzählt uns 1. Samuel 18. Wer seine Bibel dabei hat, kann gerne aufschlagen. 1. Samuel 18, da lese ich gleich die ersten 4 Verse vor. Vorweg, kurze Information, Kontext dessen ist, da ist David. David noch als kleiner Bub, als Hirtenjunge und der kommt da gerade zum Schlachtfeld. Da sind die Philister und vielleicht kennt ihr noch die Geschichte mit Goliath. Da ist so ein Riese und er fordert die Israeliten heraus. Und alle haben Angst, nur ein kleiner Bub, ein kleiner Hirtenjunge tritt mit seiner Steinschleuder gegen diesen Riesen an und gewinnt. Dann haut er ihnen den Kopf ab, hält ihn vor den Israeliten hoch und der König, der damalige König Saul von den Israeliten, ist beeindruckt von diesen Jungen. Und jetzt reden die miteinander und dann kommt Vers 1 aus Kapitel 18. Als David aufgehört hatte, mit Saul zu reden, verband sich das Herz Jonathans, das ist der Sohn von Saul, mit dem Herzen Davids. Und Jonathan gewann ihn lieb wie sein eigenes Leben. Und Saul nahm ihn an diesen Tage zu sich und ließ ihn nicht wieder in sein Vaters Haus zurückkehren. Und Jonathan schloss mit David einen Bund. Denn er hatte ihn lieb, wie sein eigenes Leben. Und Jonathan zog seinen Rock aus, den er anhatte, und gab ihn David. Dazu seine Kleider und sein Schwert, seinen Bogen und seinen Gürtel. Jonathan und David. Eigentlich komplett unterschiedlich. Da ist einmal dieser Hirtenjunge, der vom Felde kommt, wahrscheinlich riecht er auch nicht gerade angenehm, weil Schafe, die stinken einfach. So ein bisschen. Vor allem, wenn sie nass sind. Und da ist Jonathan, der Thronanwärter. Also er ist ein Prinz, könnte man sagen. Und soll irgendwann vielleicht mal König werden über Israel. Und da merken wir, da gibt's irgendwelche Differenzen. Und die beiden gehen trotzdem eine Freundschaft ein. Weil Freundschaft ist nicht irgendwie zweckgebunden oder sowas, sondern es ist ein Geschenk. Es ist eine freie Wahl, die auch über Grenzen hinausgehen. Das ist der erste Wert. Freundschaft ist ein Geschenk. Es ist nicht irgendwie ein Geschäft oder ein Deal, den man eingeht. Und dabei ist Freundschaft Vertrauen. Also keine Strategie, die man angeht. Ich verbinde mich nicht mit irgendjemandem oder gehe mit jemandem eine Wegstrecke, um etwas zu tun, sondern es ist strategisch frei. Es gibt keine Strategie dazu. Es ist einfach nur Vertrauen. Und Vertrauen heißt dann, ich lasse mich selber los und jemand anderes kann mich führen. Es ist eine Herzensangelegenheit, dieses Vertrauen. Und wir lesen, das Herz verband sich, Jonathans Herz verband sich mit Davids. Vielleicht sprechen wir das heute nicht so aus wie vielleicht kleine Kinder im Kindergarten. Willst du mein Freund sein? Das machen Kinder oft noch in der Schule, vielleicht in den ersten Klassen. Machen wir nicht so direkt. Aber wir fragen vielleicht indirekt, indem wir uns zuwenden. Und wir hoffen, dass wir das Vertrauen des anderen kriegen, weil wir uns gerne mit ihnen verbinden möchten. Also, der zweite Wert Freundschaft ist Vertrauen. Und der dritte Wert ist, wir sind verbunden. Aus zwei werden eins. Es ist nicht irgendwie eine Massenware, die man so rausschleudert. Willst du mein Freund sein? Willst du mein Freund sein? Willst du mein Freund sein? Denn Jonathan hatte ihn lieb wie sein eigenes Leben. Und mit wie vielen Menschen kann man das teilen? Auf Facebook, da kann man jeden anfragen, willst du mein Freund sein? Oder auf Instagram, ein anderes soziales Medium, da kann man Leuten folgen und ist damit auch irgendwie mit dem befreundet. Aber ist man da wirklich verbunden miteinander? Mit wie vielen Menschen können wir wirklich verbunden sein? Es ist also keine Massenware, die wir einfach so rausschleudern können, sondern wir sind da auch begrenzt. Freundschaft verbindet zwei. Und Jonathan gewann ihn lieb. Freundschaft ist auch ein Ausdruck von Liebe. Liebe ist ein Gefühl, aber es ist auch eine Entscheidung. Denn man entscheidet sich ja auch dann dafür, was schenke ich dem anderen? Meine Zeit? Wie wende ich mich ihm zu? Was gebe ich ihm? Und wie viel Vertrauen gebe ich ihm? Freundschaft ist ein Ausdruck von Liebe. Und das Schöne ist, dass wir so geschaffen sind, dass wir das können, dass wir lieben können. Aber wir müssen es auch lernen. Es ist nicht so automatisch, dass wir so Liebe ein- und ausatmen können, sondern es braucht auch Ausdrucksformen, wie wir es machen. Und da dienen uns ganz viele Vorbilder, die wir in unserem Leben haben. Vorzugsweise sind das als erstes die Eltern, wenn die da sind. Und die prägen ein. Wie wird Liebe eigentlich ausgelebt? Ich weiß nicht, ob ihr euch an die Gemeindefreizeit, ich glaube 2015 war das oder 16, da hatten wir die 5 Sprachen der Liebe uns durchgenommen. Das sind Ausdrucksweisen, wie man seine Liebe ausdrücken kann. Es ist einmal Lob und Anerkennung. Es ist Zweisamkeit, also die Zeit miteinander verbringen, eine Qualitätszeit haben. Dem anderen Hilfestellung geben. Aber auch Berührungen, Zärtlichkeiten. Männerfreundschaften, die sind vielleicht anders aufgebaut als Frauen. Frauen umarmen sich vielleicht mehr. Männer klopfen sich auf die Schulter oder so. Aber das sind Berührungen, die Liebe ausdrücken. Und Geschenke, die vom Herzen kommen. Man macht Geschenke. Und Jonathan, der war wahrscheinlich einer, der gerne Geschenke gemacht hat. Er schließt einen Bund und schenkt ihm ganz viel. Er will auf Augenhöhe mit David sein und will diese Unterschiede, die sie trennen, überwinden. Liebe verbindet, Liebe überwindet. Ich habe auch vorhin gesagt, Kapp und Kappa. Das ist auch hier, habe ich mitgebracht, das ist so einer meiner Kindheitserinnerungen von Disney. Kapp und Kappa, ein Fuchs und ein Jagdhund, die sich befreunden, die ihre Unterschiedlichkeit überwinden und Freunde werden. Eigentlich sollte der Fuchs flüchten und der Jagdhund sollte ihn jagen. Aber sie spielen miteinander und werden Freunde. Überwinden. Liebe überwindet. Und Jonathan versucht das mit Geschenken. Und diese Geschenke, das ist ja auch etwas, was Jonathan etwas kostet. Fünftens, Freundschaft kostet etwas. Freundschaft gibt es nicht wirklich umsonst. Ich kriege nicht nur immer was, sondern ich muss auch etwas geben, investieren. Und Jonathan gibt seine ganzen Statussymbole her. Wir müssen uns vorstellen, der ist ja wahrscheinlich recht fein gekleidet als Prinz, hat gute Gewänder an. Und wenn er seinen Bogen und sein Schwert hat, das wird wahrscheinlich nicht irgendwie so ein Fuschschwert sein, irgendwie so ein Billigschwert. Der wird schon etwas Gutes haben. Und das schenkt er ihm. Aber damit möchte er gerne den Fokus auf etwas legen. Er möchte nämlich diesen Fokus darauf legen, ich möchte dein Freund sein. Du bist mir wichtig. Und heutzutage kostet uns das auch etwas. Kostet vielleicht wirklich Geld, weil wir Geschenke kaufen. Es kostet unsere Zeit, weil wir uns da mit denen treffen wollen, investieren wollen. Es kostet unsere Aufmerksamkeit. Jonathan kostet es Schwert, Bogen, seine Kleidung und er steht nackt da. Und man könnte jetzt auch sagen, er steht verletzlich da. Denn er teilt nicht nur seine materiellen Dinge dann, sondern wenn er so ganz intim dasteht, ganz verletzlich, dann teilt er noch mehr. Und so können wir auch intime Dinge teilen, nicht nur unsere materiellen Dinge. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr irgendwie etwas aus eurem Leben vor jemanden erzählt und dann merkt ihr, ich bin da ganz verletzlich und dann die Frage steht im Raum, wie wird der andere reagieren? Trägt er das mit oder höre ich am Ende über ein paar Ecken, dass er über mich geredet hat? In einer Freundschaft wird man auch verletzlich. Es kostet etwas. Man teilt. Teilen ist keine Selbstverständlichkeit. Ich merke das immer so, wenn es um Kindergeburtstage geht oder so, dann wollen Kinder immer mehr haben. Die kriegen oft gar nicht genug. Und wenn dann da so die letzten Stücke da sind, dann ist das meins. Es ist nicht selbstverständlich, dass Menschen einfach so teilen. Irgendwie ist da der Egoismus in ihnen drin. Ich habe mal eine Geschichte von jemandem gehört, wo sein Herz einfach berührt worden ist von diesem Ereignis, was er selbst erlebt hat. Und zwar war er im Hotel an einem schönen Buffet und da stand dann ein Junge vor ihm und die wollten beide nach dem letzten Würstchen greifen. Dieser kleine Junge, dessen Hand war zuerst an dem Würstchen, hat sich das geschnappt, geht vielleicht so ein, zwei Schritte weiter, dreht sich um, guckt den Mann an, bricht das Würstchen durch und gibt es ihm und sagt, Freunde teilen immer. Teilen ist auch so ein Wert. Mit wem teile ich meine Sachen? Mit wem teile ich mein Leben? Jonathan hat natürlich seine Sachen geteilt oder sogar verschenkt, aber er teilt noch viel mehr. Wir können jetzt mal ins 19. Kapitel vom 1. Samuel springen, wo wir weiter die Freundschaft ein bisschen betrachten. Denn dort teilt Jonathan auch Informationen, als es hart auf hart kommt, als die Freundschaft sogar strapaziert wird. Denn David wird immer beliebter am Hof des Königs, denn Saul hat ihn ja zu sich geholt, hat dort Harfe gespielt. Aber weil er immer beliebter wurde, wurde Saul eifersüchtiger auf David. Er fand das richtig doof. Und so lesen wir im 1. Samuel 19 die ersten Verse. Saul aber redete mit seinem Sohn Jonathan und mit allen seinen Knechten davon, dass er David töten wolle. Aber Jonathan, Sauls Sohn, hatte David sehr lieb. Und Jonathan sagte es ihm weiter und sprach: Mein Vater Saul trachtet danach, dass er dich tötet. Nun, so hüte dich morgen früh und bleib verborgen und verstecke dich. Ich aber will hinausgehen und mich neben meinen Vater stellen auf dem Felde, wo du bist, und über dich mit meinem Vater reden. Und was ich erfahre, will ich dir kundtun. Und Jonathan redete das Beste von David mit seinem Vater Saul und sprach: Es versündige sich der König nicht an seinem Knechte David, denn er hat sich nicht an dir versündigt und sein Tun ist dir sehr nützlich. Er hat sein Leben gewagt und den Philister erschlagen. Und der Herr hat großes Heil für ganz Israel vollbracht. Das hast du gesehen und dich darüber gefreut. Warum willst du dich denn an unschuldigem Blut versündigen, dass du David ohne Grund tötest? Da hörte Saul auf die Stimme Jonathans, schwor: So wahr der Herr lebt, er soll nicht sterben. Da rief Jonathan David und sagte ihm alle diese Worte und brachte ihn zu Saul. Und David diente ihm wie früher. Jonathan teilt diese Information mit David. Er teilt. In dieser Stresssituation. Und da, wo er vielleicht auch selber in Gefahr ist vor seinem Vater. Und da komme ich zu einem weiteren Wert, warum er das macht. Er möchte nämlich David schützen. Freunde schützen einander. Denn Jonathan setzt sich für David ein. Er möchte nicht, dass das Schicksal irgendwie sich fortbewegt über David. Er sagt nicht: Ach, komm du irgendwie zurecht, David, ist mir zu heiß die Sache. Sieh mal, wie du da durchkommst. Das macht er nicht. Denn er liegt ihm so am Herzen, dass er ihn schützen mag. Er zeigt ihm ein Versteck und dann, wie redet Jonathan über David? Er redet nur das Beste von ihm. Er hebt das Gute hervor. Da könnte man jetzt vielleicht auch denken: Okay, jetzt will er ihn beschützen und da ist so viel von Liebe die Rede, dass er so ganz süßlich mit ihm redet. Aber da kommen wir zu einem nächsten Wert, denn Freundschaft mutet auch die Wahrheit zu, und zwar unverschönt, nicht blumig geredet, nicht irgendwie schwammig, dass es missverständlich wird. Denn Jonathan beschönigt nicht, was sein Vater denkt. Er sagt klipp und klar zu David, was sein Vater vorhat. Er druckst nicht rum oder verschönt das irgendwie: Ja, mein Vater, der mag dich nicht so, vielleicht solltest du mal für ein paar Tage weggehen. Das rate ich dir jetzt mal so als Freund. So, vielleicht wird's dann besser. So ist Jonathan nicht, sondern er mutet ihnen die Wahrheit zu. Mein Vater will dich töten. Und damit das nicht passiert, geh in dieses Versteck. Er sieht nämlich die Eifersucht seines Vaters. Er sieht den Hass des Vaters. Und das spricht er nicht durch die Blume aus. Und wir merken, da ist dann auch ein Schlüssel für Frieden drin. Denn so bleibt der Frieden zwischen Jonathan und David bestehen. Aber der Frieden kommt auch in dieser Situation auch in die Familie. Denn Jonathan kann seinen Vater besänftigen. Wie gut die Freundschaft zwischen Jonathan und David ist, zeigt sich im Gespräch mit Jonathans Vater. Denn Freunde kennen Stärken und Schwächen des anderen. Freunde kennen Stärken und Schwächen des anderen. Denn Jonathan erzählt nur Gutes erstmal. Nur Gutes über David. Er weiß all das Gute, all seine Stärken, all seine Vorzüge, all die guten Verdienste, die er gemacht hat für das Volk Israel, konnte er. Hatte er drauf. Aber er weiß auch um die Schwächen von David, dass er impulsiv ist und dass er vielleicht auch dem Saul gerne direkt gegenüber treten würde und seine Harfe spielen mag. Vielleicht mag er auch die Harfe dem Saul über den Kopf ziehen, man weiß es nicht. Aber Jonathan sagt nein. Ich werde meinen Vater überzeugen, indem ich einfach deine Stärken ihm aufzähle, damit er sehen kann, was für Vorzüge du hast. Und so kommt der Frieden erstmal in die Familie zurück. Ein bisschen weiter lesen wir, dass die Freundschaft zu einem Höhepunkt kommt. Denn es wird richtig gefährlich. Freunde riskieren sich selbst, sogar ihr Leben. Jonathan riskiert nämlich seinen Status, er riskiert seine Zukunft als Thronfolger und er riskiert sogar sein eigenes Leben für David. In Kapitel 19 hat es geklappt, da ist Frieden eingekehrt. Da hat es geklappt, Saul zu überzeugen. Aber wenn wir das Buch weiterlesen, Kapitel 20, Saul wird immer wieder sauer und eifersüchtig auf David. Da ist zum Beispiel ein großes Essen, ein Festessen und David erscheint nicht. Mehrere Tage hintereinander nicht. Und Jonathan, der hat eine Notlüge drauf und sagt, der kann gerade nicht, der opfert gerade, deswegen kann er nicht kommen. Aber Saul, dem überzeugt das nicht und er wird zornig. Er wird richtig aggressiv. Und da lesen wir in Kapitel 20, die Verse 30 und 31, da packte Saul der Zorn über Jonathan, er schrie ihn an. Du Bastard, ich weiß genau, dass du zu diesem hergelaufenen Kerl hältst. Zur Schande für dich und deine Mutter, die dich geboren hat. Solange der Sohn von Isai noch lebt, musst du um dein Leben fürchten und hast keine Aussicht, jemals König zu werden. Schick also ihn und lass ihn festnehmen. Er muss sterben. Voller Wut schreit er seinen Sohn an. Und das nicht gerade liebevoll. Neutraler könnte man vielleicht sagen, dass Saul sagen möchte, du Jonathan, David ist ein schlechter Umgang für dich. Aber Jonathan widerspricht. Und dann schleudert der eigene Vater einen Speer auf Jonathan. Jonathan riskiert sein eigenes Leben. Und er kommt noch davon, warnt David, was Saul vorhat. Und so kann die Aufstiegsgeschichte von David weitergehen, bis er selber zum König wird. Zehn Werte. Und wir brauchen diese Werte. Im digitalen Zeitalter gibt es viele Kommunikationswege, die wir haben. Die können helfen, weil sie sehr unkompliziert sind. Mit alten Freunden, die vielleicht auch ganz weit weg wohnen. Also ich habe Freunde noch in Lübeck, in Mainz, in Berlin. Und das ist gut, solche Kommunikationswege zu haben, damit man einfach ein wenig Kontakt halten kann und ein bisschen Einblick bekommen kann, was passiert gerade bei jemandem anderen. Und so kann ich über die Entfernung hinweg und über die Zeiten hinweg, an denen wir nicht zusammen sind, mit denen Kontakt halten. Aber es birgt auch eine Gefahr. Denn es gibt auch viele Möglichkeiten, sich mit diesen Wegen, Kommunikationswegen zu verletzen. Da gibt es ganz viel Hass im Internet, die gepostet wird. Da werden peinliche Videos hochgestellt und andere gedemütigt. Oder da wird einfach nur ganz schnell mal per SMS die Freundschaft gekündigt. Ich will die Medien nicht verteufeln. Sie sind weder gut noch schlecht. Wir können sagen, sie sind erstmal neutral. Die Frage ist, wie gehen wir mit diesen Medien um? Wie nutzen wir diese Kanäle? Welche Werte verstärken wir und produzieren wir, indem wir sie nutzen? Welche Sachen liken wir, also machen da ein Herzchen dran oder einen Daumen hoch? Welche Kommentare geben wir und wie sind sie formuliert? Welche Posts mache ich selber und welche Nachrichten verschicke ich? Und damit das nicht alles ins Negative rutscht, wie wir miteinander umgehen, damit es Menschen nicht frustriert und traurig macht und verletzt, brauchen wir Werte. Denn es gibt eine Studie, die sagt, Menschen, die oft auf sozialen Medien sind, sind danach eher frustriert, weil sie sehen, das ganze schöne Leben der anderen, das habe ich nicht. Und ich will das auch haben, dann starten die auch einen Gegenangriff, posten selber schöne Bilder, die gar nicht der Wirklichkeit entsprechen. Und so bauschen sich die Leute immer mehr hoch und sind am Ende mehr und mehr frustriert oder traurig über eigenes Leben, weil es einfach nicht der Wahrheit entspricht. Oder weil dann plötzlich irgendwelche Kommentare kommen. Oh, bist du ein bisschen dicker geworden? Oder sowas. All das kommt vor und wir brauchen Werte. Warum sind diese Werte, die ich genannt habe, richtig? Und warum sind sie überhaupt christlich? Könnte man ja auch mal so fragen. Und das sehen wir an Jesus Christus. Und jetzt springen wir ins Neue Testament. Johannes 15. Wer seine Bibel dabei hat, wieder aufschlagen. Johannes 15, die Verse 12 bis 16. Da spricht Jesus selbst: Dies ist mein Gebot. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. Niemand liebt mehr als einer, der sein Leben für seine Freunde opfert. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr mein Gebot befolgt. Ich nenne euch nicht mehr Diener oder Knechte, denn ein Diener weiß nicht, was sein Herr tut. Vielmehr nenne ich euch Freunde, denn ich habe euch alles gesagt, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu bestimmt, reiche Frucht zu bringen, Frucht, die Bestand hat. Jesus verkörpert das Ideal von Freundschaft. Und schauen wir auf die Liste. Jesus, Freundschaft, das ist ein Geschenk. Er tut es einfach so. Seine Freundschaft ist eine Vertrauenssache. Denn Glauben ist Vertrauen. Und sie verbindet zwei zu einem. Seine Freundschaft ist Ausdruck seiner Liebe zu uns. Und sie kostet etwas, denn er teilt sein Leben. Und er beschützt uns und er beschützt mich in Gefahren oder vor dunklen Mächten. Und Jesus mutet mir die Wahrheit zu und fordert mich auch heraus, mich zu verändern. Jesus kennt meine und deine Stärken und Schwächen. Jesus hat sein Leben riskiert für dich und für mich. Er hat sich ganz hingegeben. Diese ganzen Sachen wurden dir und mir wahrscheinlich schon tausendmal gesagt, dass alles kostenlos ist, ein Geschenk, dass Jesus dein Freund sein mag. Aber ist es selbstverständlich? Ist es selbstverständlich, dass sein Vater, der Schöpfer des Universums, der die ganze Welt gemacht hat, der über allen steht, dass er seinen Sohn sendet, um zu zeigen, wie Leben gelingt? Ist es selbstverständlich, dass Jesus sagt, Ich nenne dich nicht mehr Knecht, sondern Freund. Es war sicherlich nicht selbstverständlich, dass David und Jonathan Freunde wurden. Ein Hirte und ein Thronanwärter. Das war überraschend. Ich nehme an, David war sehr überrascht, als Jonathan auf ihn zukam und seine Freundschaft anbot, mit all den Geschenken, die er gegeben hat. Also ist es nicht selbstverständlich, dass Gott seine Freundschaft uns anbietet. Das sollte mich überraschen. Jesu Freundschaft ist ein Geschenk. Es ist keine Belohnung dafür, dass ich irgendwie ein braves Leben führe oder regelmäßig im Gottesdienst gehe und dann sagt Gott irgendwann, okay, jetzt hast du so viel gemacht, jetzt kann ich auch dein Freund sein. So ist es nicht. Es ist ein Geschenk. Und die Frage ist, willst du dich ihm auch zuwenden? Willst du ihm vertrauen? Jesus als Freund zu haben, heißt, ihm zu vertrauen, dein Leben ihm anzuvertrauen. Und wenn du seine Freundschaft annimmst, werden aus zwei einer. Gott wird ein Teil von dir und der Heilige Geist macht es möglich. Er kommt in dein Leben hinein. Und deswegen taufen wir ja auch Menschen. Wir taufen Menschen in den Herrschaftsbereich Jesu Christi hinein und sagen damit, jetzt beginnt eine neue Verbindung zwischen Gott und dir, zwischen Gott und mir. Eine ewige Verbindung, die nicht mehr löslich ist. Und Jesus hat sein Leben für dich und für mich am Kreuz von Golgatha gegeben, um zu zeigen, wie weit seine Liebe überhaupt reicht. Und dabei hat er viel Unrecht erduldet. Er ist hingerichtet worden. Und damit, das alles damit das, was Beziehung zerstört, überwunden wird. All der Hass, der Neid, der Zorn, die Eifersucht, die wir eben von Saul gelesen haben, das soll überwunden werden. Alles soll aufgehoben werden und wir sollen zu einem neuen Menschen verwandelt werden und der Jesus immer ähnlicher wird. Und so, wenn wir Jesus ähnlicher werden, entfalten sich auch diese Werte, die Jesus verkörpert, in unserem eigenen Leben. Was ist gerade für dich dran? Welchen Wert oder welcher Wert soll sich gerade in deinem Leben entfalten? Soll das Vertrauen größer werden? Möchtest du mehr teilen? Möchtest du jemanden beschützen? Die Wahrheit sagen? Das, was mich Zeit kostet, geben. Und die Herausforderung für uns besteht ja darin, das zuzulassen. Wir stopfen uns mit so vielen Sachen voll. Unsere Terminkalender sind voll. Und oft sagen wir, ach, ich habe keine Zeit, ich habe keine Zeit. Aber sind die Dinge, die wir machen, auch alle nötig? Haben wir noch Zeit für unsere Freunde? Haben wir noch Zeit für Jesus? Eine Studie aus den USA hat 94 Menschen beobachtet mit ihren Smartphones. Und die haben gemessen, wie oft ein Mensch durchschnittlich sein Handy nur berührt, um mit dem Fingerspitzen oder mal nur um die Uhrzeit zu lesen oder einfach um sich etwas anzugucken und anzuklicken. Und was glaubt ihr, wie oft ein Mensch durchschnittlich sein Handy berührt? Könnt ihr mal reinwerfen. Am Tag. Durchschnittlich am Tag. 300 Mal. Okay. 1000 Mal? Okay. Ja, ihr liegt falsch. Durchschnittlich, und das ist nur der Durchschnittswert, ne, berührt ein Mensch 2617 Mal sein Handy am Tag. Also nur mit den Fingerspitzen mal so gucken, scrollen, anklicken, entsperren, Uhrzeit angucken. Jede Berührung. Es gibt Handys, die messen dann auch noch die Zeit, wie oft man da sein Handy genutzt hat. Und in Extremfällen benutzen Menschen über 5000 Mal ihr Handy. Haben wir noch Zeit für wahre Freunde? Ich will die Medien und das Handy jetzt nicht verteufeln. Also es ist ja auch gut, ne? Ohne mein Handy kann ich euch nicht anrufen. Oder wir haben da auch viele Kommunikationswege, um uns abzusprechen. Aber wie gehe ich damit um? Und betrügen wir uns nicht selber, wenn wir uns damit mehr vollstopfen, auch mit Fernsehen, mit Zeitung lesen und sagen, wir haben keine Zeit gerade, Zeit für jemanden, der uns eigentlich wichtig ist? Und da möchte ich euch auch herausfordern und mich auch selber. Wofür habe ich Zeit? Nehme ich mir diese Zeit für Jesus? Diese Woche? Nehme ich mir Zeit für einen guten Freund? Lasse ich mal mein Handy komplett zu Hause, einen ganzen Tag? Was verliert man da schon, was man nicht im Nachhinein noch regeln könnte? Und so wünsche ich mir, dass wir dann auch, wenn wir diese Erfahrung machen, dass wir wirklich Zeit haben für Freunde, für Jesus, dass wir auch ein Liedchen trillern können. Wir haben mit einem Lied angefangen. Ein Freund, ein guter Freund ist das Schönste, was es gibt auf der Welt. Kann das nicht auch der Jesus sein? Können wir das nicht für ihn singen? Und da gibt es ein schönes altes Lied. Könnt ihr mal mit in die Woche nehmen. Welch ein Freund ist unser Jesus? Und das wünsche ich mir und dir, dass wir das diese Woche erfahren und wirklich diese Freundschaft mit Jesus auch leben. Amen.